Hüben und Drüben, der Podcast für Sterbekultur und Sterbeheilkunde mit Franziska Hilmer und Claudia Kardinal.
Die Tage werden ja kürzer. Ist dir das aufgefallen?
Dass sie immer, immer kürzer werden?
Ja.
Und ja, ich jetzt wird es teilweise schon um 4 schon dunkel.
Ja, 4:30 sowas, halb 5. Ne? Und ich habe das in diesem Jahr weniger als die letzten Jahre, dass ich das so furchtbar finde. Mhm. Also ich finde, in diesem Jahr geht es mir ganz gut und gleichzeitig habe ich immer den Eindruck, wenn es anfängt dunkel zu werden, dann ist Feierabend.
Tatsächlich geht es mir in diesem Jahr auch auffallend gut damit. Und ich finde es überhaupt gar nicht schlimm. Für mich ist das nicht, wenn es dunkel wird. Was meinst du mit Feierabend?
Ich glaube, dann möchte ich meine Arbeit beiseite legen. Das ist natürlich Quatsch, 4 Uhr beiseite zu legen.
Ja, tendenziell kriegt man so ein Gefühl von jetzt eine Kerze an und ein schönes Buch.
Ja, rufen genau. An. Ja, genau. Meine, das ist die Zeit, in der diese ganze Winterschlafnummer anfängt. Aber ich habe nach unserem letzten Gespräch, wo es um den Narrenmonat ging und den Totenmonat und den Narrenmonat, da gibt's ja vielleicht noch ein paar kleine Anmerkungen. Denn dieses sogenannte Reformationsfest oder Halloween oder eben halt auch der Tag der Toten und so weiter, das hat ja noch mal so was ganz Uraltes aus vorchristlicher Zeit.
Mhm.
Stimmt's?
Ja, dieses Samhain fällt mir noch dabei ein. Ne? Das genau. Ist ja eine keltische Geschichte, wo eben die Beziehung zwischen Lebenden und Toten, also diese Trennung, eben ganz, ganz dünn wird an diesem Tag. Ne?
Und genau da sind Begegnungen möglich. Ist ein ganz wichtiges Fest. Ne? Mhm. Das heißt, das ist ja alles das, was dann darüber kommt, das ist ja dann noch ein bisschen... Vielleicht hat das ein bisschen die Wurzeln in Samhain auf jeden Fall, weil ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, der Tag der Toten, der hat ja korrespondiert ja mit einer dünnen Wand sehr stark.
Ja, und es ist aber ja so, hast du mir gerade beigebracht, kürzlich, dass das, was heute im Vordergrund zu stehen scheint, nämlich dieses Halloween-Fest, dass das eigentlich, hast du ja gesagt, ist der Vorabend des Tages der Toten.
Der Vorabend der Heiligen, ja.
Genau, und dass das aber aus dem Amerikanischen offensichtlich irgendwie ja plötzlich da aus den Verstorbenen dann Monster gemacht wurden.
Genau. Und das fand ich ja aber immer schon total absurd. Also das ist wahrscheinlich irgendwie die Lust am Gruseln. Die Lust am Gruseln, die auf jeden Fall damit einhergehen kann. Und was ich so sehr schön fand, war, dass wir beim letzten Mal, da hast du nämlich so einen Begriff genommen, wir unterbelichteten Norddeutschen. Das fand ich so nett, wie du das gesagt hast.
Und
ich
im Zusammenhang mit dem Karneval habe ich das gesagt.
Ja, genau.
Ne?
Genau, dass wir das irgendwie so, das ist völlig verständnislos in der Gegend rumlaufen. Und ich habe am nächsten Morgen eine SMS bekommen und das lese ich jetzt einfach zum Teil vor. Guten Morgen, liebe Claudia. Ich habe gerade auf der Fahrt nach München eure neue Podcast-Folge gehört und wollte dir nur kurz etwas dazu erzählen. Am 11.11. letzte Woche ist die Vorstandsgesellschaft der Faschingsgesellschaft Lustikania aus Regensburg nach ihrer Auftaktveranstaltung im Rathaus in Regensburg quer durch die Regensburger Altstadt marschiert, im vollen Ornat, um dann bei uns im Kinderhospizdienst aufzulaufen. Sie sammeln bei all ihren Veranstaltungen, die bis Aschermittwoch stattfinden werden, immer wieder Spenden und ein gewisser Teil dieser Spenden kommt der eigenen Jugendgarde zugute und der Großteil der diesjährigen Spenden wird an die Kinder- und Jugendhospizarbeit in Regensburg gespendet. Ist das nicht schön?
Du meinst, die haben es also geschafft, den Tag der Toten sinnhaft mit Freude und Spaß zu verbinden.
Ich würde mal sagen, die haben das hingekriegt, den Totenmonat November mit der Narretei zu verbinden. Hm. Beides sozusagen, beides in den Händen gleichzeitig zu haben und nicht entweder oder.
Mhm.
Das freut mich.
Ja, das kann ich verstehen. Also ich bin eben eine unterbelichtete Norddeutsche oder Hamburgerin. Ich habe einfach gar keinen Zugang zu dieser Narrenfreiheit sozusagen. Insofern merke ich, dass es für mich noch so ein bisschen weit weg ist.
Naja, du willst ja mal. Wenn du eines Tages mal nach Köln ziehst, ne, will ich ein Foto.
Okay. Also vielleicht mache ich einfach erstmal so einen Airbnb-Urlaub innerhalb der Karnevalszeit. Oder vielleicht auch erstmal langsam anfangen und ohne Karneval mal einen Monat in Köln.
Ich finde das so spannend, wie sich die Zeiten so eigentlich im Grunde genommen das Staffelholz in die Hand geben. Also wir haben ja bei der letzten Sendung, haben wir ja über den Totenmonat und über die Narrenzeit geredet. Und zack, jetzt haben wir den ersten Advent. Und das ist ja auch wieder, ich glaube, da haben wir schon mal drüber geredet vor langer Zeit. Da geht es ja darum, etwas abzuwarten, etwas zu erwarten.
Genau.
Etwas, was kommen wird. Das heißt, jetzt kommen wir wieder in eine ganz andere Zeit rein. Das geht ratzfatz.
Da haben wir letztes Jahr ausführlich drüber gesprochen. Was wird denn da eigentlich erwartet? Ne? Worauf warten
wir? Was wird erwartet? Genau, das heißt, in einer Erwartung zu sein. Und ich denke manchmal daran.
Gute Hoffnung.
Gute Hoffnung, dann das sagen wir dann zum Thema Schwangerschaft. Mhm. Und letztendlich, wenn es gibt so viele Situationen, wo Menschen und ihre Zugehörigen auf den Tod warten. Mhm. Das ist ja eigentlich auch eine Adventszeit, wo etwas kommen wird, was alle wissen, was niemand sich so gerne anguckt. Und oftmals, wenn es dann passiert ist, dann ist oftmals bei den Menschengefügen oder bei den Gemeinschaften so dieser Eindruck da, oh, wir haben es geschafft. Das ist schön und traurig gleichzeitig manchmal.
Genau, und der Begriff der guten Hoffnung, den würde man niemals an der Stelle einsetzen. Ja. Obwohl, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig, warum eigentlich nicht?
Ja.
Also wenn ich denn davon ausgehe, dass es dann nicht alles traurig und furchtbar und zu Ende ist, sondern dass es tatsächlich die größtmögliche Verwandlung ist, die wir in unserer Biografie in der Lage sind zu vollziehen, dann habe ich doch eigentlich allen Grund, guter Hoffnung zu sein, dass ich das erreiche, dass ich das schaffe, diese Verwandlung zu vollziehen und dass ich meinen Weg ins Licht finden kann.
Ja. Erfordert ein gesamtgesellschaftliches Umdenken. Denn wir haben ja immer den Punkt, da sind wir ja auch schon oft gewesen, dass der Tod das Ende ist. Hm. Und gleichzeitig ist es so einfach beim Advent, wenn wir jetzt den ersten Advent haben, kannst du sagen, 1, 2, 3, 4 und zack, haben wir Heiligabend und dann wissen wir, wie lange das dauert. Wir wissen auch, dass der Oktober 31 Tage hat. Das wissen wir auch. Aber wie lange Sterben dauert, wissen wir nicht. Das ist ja alles offen.
Ja, das ist halt sehr, sehr individuell, ne?
Absolut.
Das ist absolut in der tiefsten Tiefe verbunden mit eben unserer Biografie, sprich mit unserem seelischen Dafürhalten oder Dagegenhalten, würde ich jetzt mal vielleicht vorsichtig sagen. Und auch das nicht allein, sondern ne, da kommen ja ganz, ganz viele Aspekte zusammen. Das eine ist auf der physischen Ebene die Art der Erkrankung, so denn überhaupt eine vorliegt. Ich würde sagen, dass Alterssterben im hohen Alter geht ja nicht unbedingt immer mit einer Erkrankung einher.
Also alt werden gilt jedenfalls nicht als Krankheit.
Ja, aber die Tendenz ist ja schon da, ne? Dass man so ein bisschen immer wieder dazu neigt, ne? Wenn ich jetzt denke an dieses plötzlich und unerwartet, ist unsere 96-jährige verstorben. Dass dann da doch eben eine Grippe oder ein Nierenversagen oder ein irgendetwas wird sozusagen dann auf dem physischen Plan herangezogen. dass das die Motivation war, eben jetzt zu gehen, die Seite zu wechseln. Und genauso fällt mir ein, im Zusammenhang mit der Geburt werden ja auch, ich weiß noch damals vor, ja, inzwischen sind jetzt schon bald 35 Jahre, dass ich in Brasilien gelebt habe und da ja an der Seite einer Hebamme die Gelegenheit hatte und das Glück hatte, sie immer wieder zu begleiten und viele, viele Hausgeburten zu erleben. Da ist mir aufgefallen, dass in natürlich auch im Bereich von sehr, sehr armen Menschen, also es war ja in einem Slum, dass die Frauen eben ihre Kinder kriegen und danach fragen sie so ungefähr, duschen einmal, sammeln ihre Sachen zusammen und fragen so ungefähr noch, kann ich noch was helfen? Und dann nehmen sie ihr Kind im Bündel und gehen nach Haus. Und hier in unseren Breitengraden wird es ja zum Teil auch fast so ein bisschen wie eine Krankheit behandelt. Sage ich jetzt mal ganz vorsichtig. Das Wochenbett natürlich ist das Wochenbett. Das ist eine ganz wichtige Zeit für die Mutter und das Kind. Aber dennoch ist das, ja, alleine die Tatsache, dass es ins Krankenhaus verlagert ist, die Geburt, in Teilen, spricht ja manchmal dafür, dass man es ansieht fast als eine, ja, Situation der Erkrankung.
Und gleichzeitig ist es ja so, dass wir wissen, wie lange es dauert.
Bei der Geburt meinst du? Da wissen wir auch nicht.
Moment, 40 Wochen plus minus null.
Ach so, das meinst du, ja gut, aber man weiß jetzt auch.
Und dann wissen wir aber, dass im Grunde genommen nach der Zeit, dann ist irgendwann Schluss. Aber wir wissen nicht, wann Sterben beginnt.
Genau, wir wissen eben, wenn wir davon ausgehen, dass Sterben auch circa 9 Monate dauert. In der Vorbereitungszeit wissen wir nur nicht, wann die 9 Monate angefangen haben, ne?
Genau so.
Das wissen wir erst rückwirkend.
Und gleichzeitig, ich kenne eine sehr, sehr engagierte und sehr tolle Altenpflegerin, die mir neulich die Geschichte erzählt hat. Sie sagt, da ist ein Zimmer, da sind 3 oder 4 alte Damen in dem Zimmer drin. Und sie sagt, eine ist im Sterbeprozess drin. Und dann sagt sie, und am nächsten Morgen ist eine andere aus dem Zimmer gestorben. Und dann, sie hat die Frage gestellt, hat sich der Tod am Bett geirrt?
Ja, oder anders habe ich schon erlebt. Eine ähnliche Situation. Da ist ein Mann, den ich bestatten sollte, war in Erwartung des eintretenden Todes. Und also es zog sich und zog sich. Und dann ist schließlich der Mann, der mit ihm im Zimmer war, zuerst verstorben. Und dann erst kurz danach, eine Stunde später, ist mein Mensch gestorben. Und hinterher waren wir uns alle einig, er hat auf den anderen gewartet, weil er ihm sozusagen wie das gezeigt hat, wie das jetzt geht. Das war wirklich interessant. Das konnten die Zugehörigen auch alle waren sich irgendwie einig, dass es da einen Zusammenhang gab. Und die lagen dann da beide auf ihrem Totenbett.
Ich bin ja mittlerweile der Überzeugung, dass wir möglicherweise, ohne das zu wissen, mit irgendwelchen, ob wir die kennen oder nicht, ob wir das vorher wissen oder nicht, dass wir Reisegefährten haben. Damit wir nicht alleine durch die Tür müssen.
Genau, man sagt immer, habe ich in so einer Senioreneinrichtung gelernt, einer macht die Tür auf, der zweite geht durch und der dritte macht sie wieder zu. Dann waren das ist wirklich häufig, waren es wirklich innerhalb eines Zeitraums 3 Menschen hintereinander, die da gegangen sind.
Das sagen alle. Gleichzeitig, wir wissen nicht, wann es anfängt und wir wissen nicht, wie lange es dauert. Und das zum Beispiel ist bei Geburten auch so. Also ich habe ja 3 Kinder in die Welt gesetzt. Und mein erstes Kind, da hat die Geburt gedauert 2 Stunden 10 Minuten. Die zweite Geburt hat, glaube ich, gedauert 5 Stunden und die dritte Geburt, die ist sonntags morgens losgegangen und sonntags mittags ist das Kind da gewesen. Also die dritte hat es andersrum, wie wir das sonst mal kennen, dass die nächsten Geburten schneller laufen oder sowas. Die erste Geburt war am kürzesten. Und gleichzeitig die letzte Geburt, die jetzt im Grunde genommen mehr als 24 Stunden gedauert hat, das war die einfachste. Verrückt, oder? Das heißt, die zeitliche Dauer gibt keinen Aufschluss darüber, wie leicht oder schwer es empfunden wird. Das könnten wir jetzt natürlich auch wieder übersetzen für den Tod. Dann ist das Rätsel noch mal größer.
Da kommt noch dazu, dass die Zeit für die An- oder Zugehörigen noch wieder ganz anders ist, der Dauer, als für den Sterbenden selbst. Für den Sterbenden fühlt es sich möglicherweise vollkommen anders an, das Ganze.
Genau.
Weil er ist im Prozess und die anderen gucken von außen zu.
Ja, das ist die, da sind wir aber auch schon mal gewesen, die Relativität der Zeit. Eine Stunde an einem schönen, netten Gespräch und an einer angeregten Feier zu sein oder eine Stunde auf dem Zahnarztstuhl, das ist ein großer Unterschied. Da hebt sich Zeit und Raum auch schon.
Oder auch, ich kann ein und dieselbe Sache tun und wenn ich richtig konzentriert darinnen bin, bei der Sache bin, dann wirkt die Zeit gar nicht, so als wäre sie nicht existent. Und wenn ich nicht richtig reinkomme und eigentlich denke, oh Gott, hoffentlich ist es bald vorbei, dann zieht sich das.
Ja.
Und wirkt wie ein endloser Zeitraum.
Und deswegen bin ich mittlerweile, wenn ich jetzt Sterbende begleite oder auch die Zugehörigen begleite, dass ich denen nicht mehr sage, möge es schnell gehen, sondern möge es leicht sein. Dann ist das unabhängig von Zeit.
Ja, und doch ist es manchmal sehr, sehr schwer.
Ja, genau. Ja. Was auch immer wir unterstützen können dazu, dass es etwas leichter werden möge, das werden wir tun, oder?
Mhm.
Sehr schön.
Ja, darüber können wir beim nächsten Mal intensiver sprechen, wie, was für verschiedene Arten beziehungsweise die Unterschiedlichkeiten der Dauer betreffend.
Ja.
Vielleicht können wir da wieder einsteigen.
Genau. Das heißt, dann warten wir jetzt mal auf den zweiten Advent.
Also weiß ich nicht, ob ich warte.
Sowieso.
Ja, warten kommt ist sowieso. Eben immer, ja, das ist aber genau der Punkt. Warten ist halt immer so ein bisschen, geht immer so ein bisschen, wie soll ich sagen, fast mit, ich will es jetzt nicht Langeweile nennen, einher, aber warten ist häufig, dann zieht sich das. Also besser ist. Ja, da kommt etwas aus der Zukunft auf mich zu. Das ist irgendwie eine andere Haltung, als wenn ich jetzt hier warte und die Sache beobachte und denke, wann kommt's denn nun endlich? Weißt du, was ich meine, der Unterschied?
Das kann man ja mit so einer ganz netten Alltagsgeschichte kann man das ja vergleichen, ne? Also wenn du in einer ganz langen Schlange an der Kasse stehst. Genau. Und dann zu üben, sei ganz und gar im Hier und Jetzt.
Genau. Was ja meistens nicht der Fall ist, ne? Man guckt ja dann rum und denkt, oh Scheiße, die Kasse da hinten ist viel schneller und wäre ich doch da. Oder manchmal wechselt man sogar, ne, an die Kasse nebenan und dann, oh, die anderen ziehen aber wieder schneller an einem vorbei. Da kann man richtig in Herzstress kommen.
Genau, aber auf jeden Fall wünschen wir jetzt einen schönen Advent, oder?
Auf jeden Fall. Besinnlich und herrlich.
Und tschüss.
Das war Hüben und Drüben, der Podcast mit Franziska Hilmer und Claudia Kardinal. Bis nächsten Sonntag.